Mensch, lange nicht gehört. Dark Matters ist zurück. So sieht's aus. Allerdings noch nicht mit einer neuen Staffel. Die brauchen ja immer ziemlich lange, um fertig zu werden. Aber hier auf diesem Kanal zieht bald wieder etwas Leben ein. Und da wollte ich als Hausherrin quasi natürlich die Tür aufmachen und euch erstmal vorstellen. Man könnte sagen, das, was hier zu hören sein wird, ist ein Spin-off. Er ist Kollege, er ist Kumpel, er ist Kupferstecher. Er ist Kilian Pfeffer. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Hallo Eva Maria.
Also, um es ganz genau zu sagen, du warst bei uns bei den ersten beiden Staffeln Redakteur, also der Mann im Hintergrund, also ganz maßgeblich. Genau. Wir haben uns unheimlich oft über Skripte gebeugt zusammen. Aber jetzt bist du quasi selbst auf den Geschmack gekommen und hast deinen eigenen Podcast gestartet, beziehungsweise lange Jahre schon an ihm gearbeitet und jetzt kommt er raus. Ende April ist es soweit. Es bleibt quasi in der Familie hier, weil du zum einen Dark Matters verbunden ist, wie schon gesagt, aber eben auch thematisch in der Familie, denn es geht bei dem Podcast schon auch um Terrortaten, Terrororganisationen, Geheimdienste und deinen Onkel. Erzähl uns mehr.
Das ist eigentlich eine ziemlich heftige Geschichte. Also mein Onkel war Reporter für den Stern und den Spiegel, hat sich in den 70ern sehr viel mit den Palästinensern beschäftigt, kannte sich auch mit den Terrorgruppen da sehr gut aus, also der PFLP zum Beispiel. Das war eine Gruppe, die sehr viele Flugzeugentführungen in den 70ern gemacht hat, durchgezogen hat. Und da hatte er sehr, sehr gute Kontakte, hat für den Stern berichtet, auch aus dem libanesischen Bürgerkrieg. Und dann 1979 wurde er in Beirut erschossen, vor seinem Haus, und zwar von einem Killerkommando. Und alle haben sich gefragt, wer steht dahinter, wer hat ihn ermordet, was war der Grund, aber die Frage konnte nie beantwortet werden.
Zwei Schüsse ins Herz, so heißt dieser Podcast von dir, und das ist tatsächlich dann eben der Ausgangspunkt, diese Tat, dieser Mord an deinem Onkel. Ist es tatsächlich auch so die Frage, wer war es, die dich da beschäftigt hat, die du da aufklärst?
Das ist eine Frage, aber es gibt noch sehr viel mehr Fragen. Also erstmal, was hat er da überhaupt gearbeitet? Das wusste man irgendwie alles nicht so genau. Also zumindest bei mir in der Familie wurde immer dieser... Der Mord, der wurde schon erwähnt, es wurde darüber gesprochen, aber die Details, alles total unklar. Also wer war es, ist eine Frage, was hat er da gemacht, was waren eigentlich die Umstände, wie sah eigentlich seine Arbeit für den Stern aus. Also im Grunde genommen ist das so ein ganzer Kosmos, der sich da aufgetan hat, als ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe.
Es war ja wahrscheinlich auch eine schillernde Figur in deiner Familie. Also ich weiß nicht, was da noch so für sonstige Persönlichkeiten zu finden sind, aber der Stern, das war ja in den 70er, 80er Jahren so das Magazin eigentlich, ne? Also da war ja, also das, der Himmel war die einzige Grenze sozusagen, auch was die Reporterreisen und so anging. Also ich nehme an, er hat ein ziemlich schillerndes, aufregendes Leben geführt.
Das war so. Er war da in der Auslandsredaktion, da fliegst du ja durch die ganze Welt. Aber du hast es gerade gesagt, der Stern war einfach ein riesengroßes Magazin in den 70ern. Das war, die hatten ja eine Auflage von 2 Millionen. Und ich war mal im Archiv, ich habe mir das angeguckt. Also die waren 300 Seiten dick. Man kann sich das kaum mehr vorstellen, wer das alles lesen sollte. Also einmal pro Woche kam heraus 300 Seiten.
Oh Gott, heute sind es eher so, weiß ich, vielleicht maximal 90 oder so, ne?
Ja, total. Und ich glaube, das war natürlich so, das hat so gut funktioniert, weil eben das Geschäftsmodell Journalismus noch so gut funktioniert hat. Und deswegen haben die wahnsinnig viel Geld rausgebraten. Mhm. Ja, ich würde sagen, die waren schon unter den Top 5 der Magazine weltweit. Und ein entsprechendes Auftreten hatten die auch. Also das waren sehr selbstbewusste Redakteure. Also das hat so ein bisschen auf meinen Onkel abgefärbt. Also diese Think-Big-Attitüde, das war bei dem auch absolut so. Der war sehr abenteuerlustig, sehr risikofreudig. Der hatte keine Furcht. Der hat auch mal den ugandischen Diktator Idi Amin interviewt. 1977 saß er mit ihm auf dessen Terrasse und hat mit dem darüber geplaudert, während da Hunderttausende in dessen eigenen Land ja ermordet wurden. Ganz spezielle Typen so.
Okay, und du hast auch ein paar Fotos vor dir liegen. Tatsächlich ist Idi Amin, hast du erwähnt, aber er hat so überhaupt so die großen Köpfe der Zeit, vor allen Dingen in den Konflikten des Nahen Ostens und so weiter, tatsächlich getroffen auch damals. Ne?
Genau, also es gibt hier ein Foto mit Yasser Arafat, dem damaligen Führer der palästinensischen Befreiungsorganisation. Dann gibt es ein anderes Bild, wo er in einer Runde mit anderen Kollegen und Indira Gandhi, der damaligen indischen Premierministerin, sitzt und die spricht. Also es gibt einige, also und ich finde
in der ganzen Welt unterwegs, ja.
Ja, die, und ich finde, die atmen schon so eine gewisse Zeitgeschichte, und ich fand das auch damals schon immer total faszinierend, die anzugucken.
Absolut. Man hat das Gefühl, es ist wirklich eine andere Zeit. Es sind Schwarz-Weiß-Aufnahmen, eher mit so wirklich so klassischer 70er-Jahre Lederjacke mit breitem Aufschlag und Koteletten und
Koteletten, Zigaretten, ne? Krass.
Unglaubliche Koteletten. Das ganze Bild wird von ihnen eingenommen. Also man merkt schon, es ist eine andere Zeit gewesen. Es ist super lange her, 46 Jahre in diesem Jahr. Also wie kamst du da überhaupt noch an neue Informationen, an Unterlagen, an Zeitzeugen, Gesprächspartner? Wie hast du das gemacht?
Es war ehrlich gesagt total mühselig. Also ich im Jahr 2021, als ich dann festgestellt habe, ich will dem mal nachgehen, wie man das in seinem jugendlichen Leichtsinn so macht. Ich widme mich dem mal, vielleicht finde ich da was raus. Ich habe dann zuerst mit so ein paar Kollegen gesprochen, die mir dann so Theorien berichtet haben, wie das war. Also die sind natürlich auch schon relativ alt, alle so 80 oder älter. Aber der erste Punkt, wo ich dann so richtig weitergekommen bin, das war eigentlich Ende 2022. Da hat mir die Tochter von Robert, die aber ansonsten nicht weiter auftauchen will, weil sie ihn natürlich auch nicht kannte, die war irgendwie zwei Jahre.
Ich weiß
nicht,
ob der Name schon gefallen ist. Dein Onkel heißt tatsächlich Robert Pfeffer, ne?
Er heißt tatsächlich Robert Pfeffer. Seine Tochter hat mir dann Unterlagen übergeben. Und das, da waren Briefe drin zwischen ihm und seiner Frau, zwischen Behörden, Briefe, die er an Kollegen geschrieben hat. Und also wirklich ein faszinierender Fundus voller Dokumente. Und da habe ich dann zum ersten Mal so ein bisschen verstanden, okay, was hat er gemacht, wie hat er geschrieben, wem hat er sich genähert. Auch Artikel und Interviews waren da drin. Und da hatte ich dann mal so ein paar Ansatzpunkte, wo ich dachte, okay, da kann ich mal versuchen, ob der noch lebt. Vielleicht finde ich den irgendwie nochmal. Aber in der Tat, das ist wirklich so ein Stochern in der Vergangenheit. Und du hast am Anfang überhaupt keine Ahnung, wie du da weiterkommst. Aber dann hatte ich so ein paar Namen und dann haben sich, ich will jetzt natürlich nicht spoilern, aber es haben sich dann wirklich spektakuläre Geschichten auch ereignet. Ja. Während dieser Recherchereise.
Also du hattest wahnsinniges Reporterglück, das kann man an der Stelle mal sagen. So nennt man das in unserer Branche, wenn man wirklich also so über Zufälle, also richtige Goldnuggets findet.
Total, total.
Und es gibt einen, das kann ich vielleicht auch nochmal irgendwie droppen, es gibt einen tatsächlich so richtigen Geheimdienstsetting, also am Flughafen in Heathrow eine spektakuläre Übergabe von wirklich krassem Material in der ganzen Geschichte. Aber mehr sagen wir dazu nicht. Und gab es aus dem Dark Matters-Kosmos, also von Seiten unserer Experten, irgendjemanden, der dir da noch weiterhelfen konnte? Weil auch da gibt es ja Berührungspunkte mit den deutschen Geheimdiensten.
Also natürlich unser geschätzter Kollege Michael Götschenberg, der ARD-Terrorismus- und Geheimdienstexperte. Mit dem habe ich mich ausgetauscht darüber. Der hat mir immer mit Tipps weitergeholfen und der taucht natürlich auch mit seiner Stimme auf. Dann erinnert sich der ein oder andere vielleicht an Gerhard Konrad, den Ex-BND-Agenten. Den habe ich natürlich auch kontaktiert und gefragt. Und das war sehr interessant, fand ich, weil der 1979 in Beirut studiert hat und mir deswegen über diese Stimmung in der Stadt und was da eigentlich so vor sich gegangen ist, konnte der mir unheimlich tolle Dinge erzählen. Dann habe ich einen Menschen aufgetan, Oliver Schröm heißt der, den kennen Dark Matters-Hörer auch deswegen, weil er in einer Folge auch eine Rolle spielt über die Steuerauseinandersetzung mit der Schweiz. Der Topmanager und die Spur des Geldes, der gefallene Topmanager und die Spur des Geldes heißt es, glaube ich, diese Folge.
Du hast es immer noch raus. Du kennst sie immer noch alle.
Und da hat Oliver Schröm eine große Rolle gespielt und der hat auch deswegen eine große Rolle gespielt, weil ich ihn schon vorher kannte und ihn angesprochen hatte. Der hat nämlich ein Buch über den Terror der 70er geschrieben und da erwähnt er meinen Onkel zweimal.
Okay.
Der war super freundlich und hat dann, es mir auch noch so in Erinnerung geblieben, hat er gesagt so, mein Gott, ich bin wie so ein Junkie. Seit 20 Jahren habe ich jetzt nichts mit solchen Dingen mehr zu tun, aber ich bin sofort wieder drauf. Also wenn ich nur so ein kleines bisschen davon kriege. Und dann hat er sich total da eingearbeitet, steht mir auch als Interviewpartner zur Verfügung, hat mir da auch weitergeholfen und der hat mir einen Terrorfahnder vermittelt, der mir unglaublich weitergeholfen hat.
Um nochmal zu verstehen, was das für eine Geschichte ist, die wir da hören. Das ist natürlich eine Spurensuche in eigener Sache, aber es ist ja mehr als das, oder? Also es erzählt uns wahrscheinlich auch was über die Stadt Beirut damals, über den Nahen Osten heute, über die Palästinenser-Organisationen, mit denen er damals zu tun hatte, über den Konflikt heute, oder? Lassen sich da tatsächlich so Linien ziehen in die heutige Zeit, die einen besser verstehen lassen, was da vor sich geht?
Ja, ich glaube schon. Also vieles von dem, was du damals an Konflikten sehen kannst, ist heute immer noch genau dasselbe. Und das ist schon irgendwie sehr traurig. Du verstehst, finde ich, die heutige Zeit so ein bisschen besser dadurch. Du kriegst natürlich auch so ein bisschen Einblick in diesen protzigen Sternjournalismus der 70er Jahre. Du verstehst irgendwie, was das für Typen waren, die da unterwegs waren. Das ist ich würde schon sagen, eine kriminalistische Spurensuche. Also ich bin da auf der Suche nach dem Täter natürlich und auch nach den Umständen und versuche das irgendwie alles zu verstehen. Und ich versuche natürlich, die Hörerinnen und Hörer teilhaben zu lassen, ja, wie man da irgendwie vorankommt. Das ist wirklich nicht so einfach. Also zwischendurch dachte ich auch immer mal wieder, warum lasse ich es nicht einfach? Aber das ist ja bei investigativen Recherchen immer so, dass du immer so ein Pendel hast.
Rückschläge,
du fällst in ein Loch, du denkst so, ah ja, okay, jetzt ist wirklich alles erzählt, jetzt finde ich wirklich gar nichts mehr. Und dann denkst du das und am nächsten Tag kriegst du irgendwie was Krasses und denkst so, aha, es geht doch weiter. Ich glaube, das ist interessant, dass man die Hörerinnen und Hörer daran auch teilhaben lassen kann.
Okay, also die Recherche ist ein Krimi in sich. Der Fall ist natürlich von kriminologischem Interesse, wird da quasi so beleuchtet. Ob er aufgeklärt wird, verraten wir noch nicht. Und nichtsdestotrotz ist es ja auch die Geschichte deiner eigenen Familie, die du da noch viel breiter auffächerst, als deinen Eltern wahrscheinlich zum Beispiel auch bekannt war. Wie geht deine Familie jetzt damit um, was da vor ihnen liegt, auf einmal an Erkenntnissen über Onkel Robert?
Ich glaube, dass viele sehr interessiert sind, weil viele das selber nicht wussten. Ich glaube, dass du immer natürlich auch du hast so ein Spektrum. Die einen sagen so, oh ja, wer weiß, was da irgendwie rauskommt, sollte man vielleicht besser nicht nachfragen. Die anderen sagen, ich würde es total gerne wissen und werden das sicherlich alles auch sehr gespannt zur Kenntnis nehmen. Ich glaube, es ist sehr aufschlussreich. Ich glaube, also ich habe mit meiner Mutter immer mal wieder darüber geredet, die zum Beispiel wartet, glaube ich, sehr gespannt darauf, was da
also
an Ergebnissen rauskommt.
Bist du da wirklich dann so verschlossen, dass du ihr nicht gesagt hast, was du rausgekommen hast, sondern wirklich sagst, warte auf den Podcast? Das willst du mir jetzt im Ernst erzählen?
Das habe ich nicht getan. Ich habe ihr nicht alles erzählt. Sie weiß grob Bescheid, würde ich sagen. Also ich glaube, dass viele sich sehr dafür interessieren werden, weil natürlich es so ist, dass das einfach ein großes Geheimnis ist, ist auch ein großes Trauma. Das muss man natürlich auch sagen. Mhm. Wenn jemand plötzlich so aus dem Leben gerissen wird, dann ja, ist das natürlich auch immer ein sehr harter Schlag für die gesamte Familie. Und das ist natürlich auch immer so ein gewisses Spannungsfeld, sagt man ja. Ein gewisses Spannungsfeld, also die Geschichte irgendwie klar zu erzählen und nicht zu heroisieren. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch auf die Gefühle von der Familie Rücksicht zu nehmen.
Also der Titel des Podcasts ist 2 Schüsse ins Herz. Warum musste mein Onkel sterben? Der kommt jetzt hier in 7 Folgen raus über Kilian und Robert Pfeffer. Es ist ein wahres Verbrechen, es ist eine Familiengeschichte, es ist eine Journalistengeschichte, ein Einblick in unsere Arbeit und die deines Onkels. Vielen Dank, dass du sie uns schon mal in Anklängen erzählt hast. Und weil es eben eine Geschichte auch aus der Welt der Geheimdienste und der Terrortaten ist, geben wir ihr hier gern Raum auf unserem Dark Matters-Kanal. Ich wünsche mir, dass ihr diesen Podcast ganz offen empfangt und dir viel Erfolg, Kilian.
Vielen Dank, Eva Maria.
Und wir hören uns auch ganz bald wieder bei Dark Matters.